Journalistin aus München. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu dem Workshop in der jüdischen Religion zwischen Tradition und Moderne. Ich freue mich, einige Zuhörer noch vom letzten Jahr, aus dem letzten Gemeindetag wiederzusehen. Ich hoffe, dass Sie mich noch erkennen. Und es freut mich umso sehr, Sie hier zu sehen, als das Zentralrat und insbesondere Frau Drobig und ihr Team bei diesem Gemeindetag ein wirklich gehaltvolles Programm auf die Beine gestellt haben. Umso schöner ist es, dass Sie alle auf Anhieb erkannt haben, welche von den 14 angebotenen Workshops das Wichtigste und Interessanteste ist. Worin das Judentum heute eigentlich, andersrum, jeder kann eigentlich sagen, worin das Judentum heute besteht, nur fallen diese Aussagen bekanntlich sehr unterschiedlich aus. Und am schnellsten einigen sich die Juden darauf, dass sie sich über eine alle umfassende Definition der jüdischen Zugehörigkeit nicht einigen können. Eine Tatsache bleibt dabei unbestritten. Und zwar, dass die Religion der Ursprung und der Wegweiser des Judentums ist. Also wie und wodurch auch immer sie sich zugehörig fühlen, klar ist, dass ohne Gesetz, ohne Talmud Torah, gibt es gar nichts, wozu sie sich überhaupt zugehörig fühlen könnten. So, damit wäre schon klargestellt, das wird hier das wichtigste Thema des ganzen Gemeindetags haben. Und obendrein haben wir hier ein hochkarätiges Podium, das ich Ihnen jetzt gerne vorstelle, neben mir Rabbinerin Elisa Klavek, die sich als liberale Rabbinerin in Frankfurt für die Erneuerung der jüdischen Tradition einsetzt. Neben ihr Rabbiner Ari Folger aus München. Er ist eingesprungen für Rabbiner Abel, der leider aus familiären Gründen nicht kommen kann, was wir bedauern, aber ich freue mich sehr, dass Rabbiner Volker dafür sich zu uns gesellt hat. Er ist Beirat in der orthodoxen Rabbinerkonferenz, Mitglied im Direktorium der Europäischen Rabbinerkonferenz. Er hat ein Master in Business Administration, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Neben mir Rabbiner Spiner, ich weiß nicht, ob man Spiner oder Spiner. Ja. Ich kann nicht widerstehen. Er ist wieder eine hochwichtige Funktion hier. Er ist Vizepräsident der Ronald Lauder Foundation und damit ein Experte im Bereich jüdische Jugendarbeit. Er hat einige Bildungsprogramme entwickelt und Bildungseinrichtungen auf die Beine gestellt. Er ist maßgeblich dafür auch für die Wiederöffnung des Rabbiner-Seminars in Berlin verantwortlich. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich auch sehr über die Anwesenheit von Rabbiner Helen Brandt, der nach einer sehr bewegten Jugend, Untergrund, Marine und so weiter am Leo Beck College studiert hat und der heute nach einigen Stationen die Gemeinde in Schwaben Augsburg betreut. Und viele von Ihnen haben ihn wahrscheinlich schon gestern Abend gehört und wissen Sie auch, dass er sich stark in die christlich-jüdische Zusammenarbeit engagiert. Herzlich willkommen, danke, dass Sie mitmachen. Wir werden heute über die Rolle der Tradition in der Religion sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wenn die Religion ein Wegweiser ist, wohin sie heute hindeutet, welche Antworten hat sie auf zeitgenössische Fragen, wie geht sie mit den Herausforderungen einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft um. das werden, also das, diese Fragen dienen jetzt nur als Orientierung und nach ein, zwei Gesprächsrunden würden wir uns freuen, wenn Sie sich an die Diskussion beteiligen. Ich fange mit Fabina Spinner an und möchte wissen, normalerweise man assoziiert gerne Tradition mit orthodoxen Judentum. Spielt hier eine so große Rolle für Sie?
Danke sehr für die Frage. Ich muss als ein Produkt von einer Yeshiva mit einer traditionellen talmudischen Erziehung, ich muss ein bisschen mit einem Text anfangen. Und unseren Text ist der Titel von unserem Workshop. Es kann sein, dass wenn man liest dieses Titel, jüdische Religion zwischen Tradition und Modernität, dann kann man irgendwie darin finden, dass es gibt eine lineare Beziehung. Es gibt Tradition auf einem Punkt und Modernity auf einem anderen Punkt. Und man muss sich irgendwo dazwischen finden. Oder es gibt einen Weg von Tradition zu Modernity oder sogar einen Widerspruch zwischen Tradition und Modernity. Und ich muss dafür dann einen Anfang als Antwort für diese Frage, als Anfang einen Eingriff in diesen Titel zu machen. Für mich persönlich, ich sehe das nicht so, dass es gibt eine lineare Beziehung zwischen es war Tradition, es gibt Modernity, was macht man mit Tradition und Modernity. Tradition und Modernity, wenn man meint, dass zwischen die zwei Punkte gibt es eine stabile Treffpunkt, sagt man, von Identität, das passt. Ich bin jemand, der orthodox ist. Ich lebe traditionell, wie wir dieses Wort heutzutage nutzen. Aber ich fühle mich total modern. Ich weiß nicht, kann sein, dass ich bin nicht so, aber ich fühle mich total modern. Und ich bin ein Teil der modernen Gesellschaft. Und für mich sogar dieses Wort Tradition, auf einer Seite ist es ein wichtiges Wort, es ist ein fröhliches Wort. Ich bin nicht sicher, dass wir haben das Recht für die Orthodoxie, dieses Wort allein zu gewinnen. Das Wort gehört an. Für uns wichtiger ist die Frage von Halacha als Wegweiser. Halacha ist für ein traditionelles Judentum oder für die, die für mich, ich kann für mich selbst sprechen, Halacha als ein holistisches System von Benehmen und ein Versuch, Bedeutung zu finden in dieser Welt, das ist ein Wegweiser. Und es ist total passend und möglich, so ein Leben zu haben in der heutigen modernen Welt. Und es gibt auch Traditionen darin, es gibt Traditionen mit vielen verschiedenen Bedeutungen. Tradition kann etwas nur kulturelles sein. Dass man betet zum Beispiel, das ist eine halachische Frage. Oder wenn man betet. Aber wie man betet, mit Aussprache, oder wie die Synagoge genau aussieht, das kann eine Frage von Tradition sein. Und Tradition spielt eine wichtige gesellschaftliche Rolle, aber es ist es ist flexibel. Was für mich mehr nicht inflexibel sein ist, sondern was mehr als wichtigen Startpunkt ist, ist die Halacha als Wegweiser. Denn für mich, wenn man redet über Religion als Wegweiser, redet man nicht über Tradition, sondern über Halacha.
Vielen Dank. Also die Bedeutung des Gesetzes steht im Mittelpunkt. Rabbinerin Elisa Klappert, welche Rolle spielt die Tradition in dem liberalen für Sie persönlich?
Also ich möchte mich auch erstmal anschließen, dass ich Probleme habe mit dem Zwischen in unserem Titel. Tradition, also jüdische Religion zwischen Tradition und Moderne. Ich würde es vielleicht noch etwas stärker formulieren. Das Judentum, für das ich mich engagiere, da sollte die Tradition die Moderne erzeugen und umgekehrt, die Moderne sollte die jüdische Tradition füttern, nicht mit den richtigen Themen. Also beides soll sich gegenseitig bedingen und da soll es kein Zwischen geben.
Was wären die richtigen Themen?
Also erstmal möchte ich die erste Frage beantworten zum Thema Tradition. Tradition sagt man ja heute, das ist also in Mode gekommen, dieses Wort, seit einigen Jahren, anstelle von Religion. Weil man sagen möchte, Judentum ist mehr als die Religion. Judentum ist mehr als Halacha. Nicht? Allerdings wird darüber gesprochen, Judentum ist eine Kultur, Judentum ist eine Zivilisation. Das wird alles zusammengefasst in dem Wort Tradition und dieses Wort bejahe ich, weil ich auch finde, dass Judentum ist mehr als ein enges religiöses Verständnis, auch wenn das der Ausgangspunkt ist. Das nicht das enge religiöse Verständnis, sondern Judentum als Religion. Also ich bejahe diesen Ausdruck Tradition und ich meine, in dem Sinne müsste man aber sich nun fragen, sieht man die jüdische Tradition nur etwas, als nach innen wirkt? Also wir, die Juden, wollen eine schöne jüdische Tradition untereinander. Wir wollen die Halacha ausüben, wir wollen unsere eigene Gemeinschaft sein oder wir haben Herausforderungen, die über uns hinausgehen, die größer sind als das Judentum und wir müssen unsere Tradition davon auch herausfordern lassen. Also, dass wir nach innen unsere Tradition erneuern, aber auch in Bezug mit der größeren Gesellschaft, mit den größeren Herausforderungen von heute. Und deswegen denke ich, Halacha ist genauso, steht genauso unter dieser Herausforderung. Es geht nicht nur darum, dass wir koscher essen, sondern ich habe zum Beispiel einen Verein für jüdische Wirtschafts- und Sozialethik gegründet. Heute ist die Wirtschaftskrise, die Euro-Krise, die Schuldenkrisen, das sind gesamtgesellschaftliche Themen. Da sollten wir als Juden, so wie es schon in der talmudischen Zeit das geschehen ist, auch Antworten darauf finden. Und da ist die Halacha noch zu eng, weil die Themen zu groß sind. Da muss auch Halacha oder ich würde lieber sagen jüdisches Gesetzesdenken, die jüdischen Gesetze müssen sich zusammen mit der Moderne, Tradition der Moderne erneuern. Das ist mein Ansatz, so verstehe ich mich als Rabbinerin, das Religiöse und das, was über das Religiöse hinausgeht.
Wir werden das nachher vertiefen. Zunächst möchte ich das Wort dem Rand geben. Auch diese Frage des Gesetzes. Kann man heute in der modernen Welt überhaupt gesetztreu leben oder gibt es da gewisse Konflikte?
Wenn ich der falsche Adressat ist. Gut. Als ich das Thema sah, war mir schon klar, dass hier dieser Fassel Themas ein bisschen auf Konfrontation ausgehen wollten zwischen Tradition und Moderne. Das sollte heißen, die Orthodoxen und die Liberalen sollte ich jetzt mal ein bisschen in die Rolle kriegen.
Und schon, weil Sie das vermuten, wird hier wahrscheinlich Harmonie herrschen.
Aber nach einer Reflexion bin ich gar nicht so überrascht, dass bis jetzt, ich weiß noch nicht, was in der Folge sagen wird, dass bis jetzt eigentlich gerade das gleiche Horn blasen. Und das war meine Absicht auch von Anfang an. Und Wiener Spinner, als ich das erste Mal Zalo getroffen habe, hat quasi das Wort aus meinem Mund genommen, dieses Zwischen. Ja? Tradition und Moderne stehen meines Erachtens überhaupt nicht im Gegensatz, denn eine jüdische Moderne bedarf der jüdischen Tradition und umgekehrt. Aber hinter den Ausdrücken benutzt in dieser trauten Harmonie liegt, glaube ich, der Explosionsstoff, wenn Rabbiner Spinner spricht von die Tradition auf die Halacha, dann haben wir für beide Tradition Halacha, wie versteht man das? Ja? Ich glaube, der Unterschied, der dieses Ausloten gilt, ist der fundamentale etwas andere Zugang zu dem Verständnis von Halacha oder selbst wie lese ich die Tora. Denn die Traditionen entwickeln sich ja auch lokal und unter den Umständen gegeben, dann aufgrund des gesamten Systems. Beide, und hier spricht nun der eher liberale Rabbiner, beide sind Teil eines eher dynamischen Prozesses, der sich im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt, das Judentum als ein dynamischer Organismus, der auf die Herausforderungen jeder Zeit sich nicht anpasst, sondern Antworten sucht und Antworten findet im Geist der Tora und der Halacha. aber kein enges System, das mehr oder weniger statisch ist, das ich also schon mal hoch, hauptsächlich mittelalterliche Kräfte zieht und nicht bereit ist, die dynamische Moderne genügend in Betracht zu ziehen. Ich weiß ganz genau, das stimmt auch nicht ganz, denn da gibt es auch Gradierungen, was gibt es im Judentum nicht? Es gibt von der absoluten schwarzen Charedismus bis zu der supermodernen Orthodoxie alle möglichen Schattierungen und wir wissen nicht orthodoxe Lager, kommt man auch wieder an diese Grenze heran. Auf der anderen Seite sind schon die Gottes-Tod-Advokaten. Es gibt nichts, was im Judentum nicht gibt. Was es nicht gibt, gibt es auch. Und, aber grundsätzlich, glaube ich, die Frage ist nach, wie veränderbar, wie anpassungsfähig an die Herausforderung ist das Judentum in all seinen Facetten, das ist halt auch die Halacha. Da rührt man natürlich an den runden Punkt. Ich möchte schließen einen Satz, ein Kollege viel vor vielen Jahren hat mir gesagt, eigentlich um redlicher zu sein, sollten wir nicht orthodoxe, wir nicht von Halacha sprechen, sondern von Halicha. Also das eher aktive Wort zu gehen, Halacha ist davon zu gehen, der Weg zu gehen. Also das heißt nicht jetzt feste zurück, sondern etwas, das sich bewegt. Und ich glaube, an diesem Punkt kommen wir in Konflikt.
Dann werden wir sehen, wenn man vier Rabbiner auf ein Podium hat, ist mit allem zu rechnen, sogar mit einem Konsens. Können Sie dem zustimmen? Oder?
Ja, wir haben ja jetzt angefangen.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt vor einer Herausforderung stehe, vielleicht eben das zu sagen, was nicht erwartet wird. Tun Sie mich jetzt da in eine Richtung Fragen zu gehen, also vielleicht keinen Konsens geben, ich weiß nicht. Was ich sagen möchte, ist Folgendes. Erstens stimme ich ganz zu, ich sehe keinen Widerspruch zwischen Gesetzestreue, zwischen Tradition einerseits und Modernität andererseits. Umgekehrt, wir haben eine sehr erfolgreiche Firma. Sie sind alle auch Aktionäre, Judentum Incorporated. Und diese Firma funktioniert schon gute 4000 Jahre. Und also die nächsten Konkurrenten, die schlagen ja bedeutend weniger gut ab als wir in dieser Hinsicht. Es ist nicht immer leicht, die Firma so zu führen. Würde das Judentum nicht mit der Moderne gut umgehen können, dann wären wir hier nicht heute, um das überhaupt zu besprechen. Immerhin möchte ich doch betonen, dass die Spannungen zwischen Modernität und Tradition derart möglich zu überwältigen sind, dass ich keine allzu großen Probleme sehe, um gesetzestreu, ganz gesetzestreu in der heutigen Gesellschaft sein. Ich werde das sogar umgekehrt sagen, dass diese Treue etwas ganz Bedeutendes bringt und ich werde nur das mit einer kleinen Anekdote illustrieren. Kennt jemand die Finanzfirma Bear & Stearns? Das verstehe ich wohl, weil die schon nicht mehr existiert, nach meinem besten Wissen. Vor einigen guten 17, 18 Jahren traf ich jemand, der Folgendes erzählte, er hatte sich bei Bear & Stearns beworben und dann kam er, wurde zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und der Typ, der schaut so sein Curriculum Vitae an und sieht dort, sie waren in einer Yeshiva, was soll das hier bringen? Bear & Stearns war eine jüdische Firma, also es war ganz deutlich, dass der Interviewer in diesem Fall schon einiges wusste hier. Und im Gespräch wies sich heraus, dass er so, als der andere sagt, also der Bewerbende, das bringe ihm eine gewisse, einen Sinn für Ethik, dann war das natürlich etwas, das positiv sein konnte, aber in den Augen des Interviewers war das nichts anderes als nützlose Bagage. Es hat nicht sehr, sehr lange gedauert, bis die Firma Bear & Stearns in einem und dann in einem folgenden öffentlichen Skandal verwickelt wurde, bis schlussendlich die Firma geschlossen oder übernommen wurde. Also ist es nicht immer einfach, um gesetzestreu zu bleiben, das gestehe ich, aber es bringt uns enorm viel, besonders in der Modernität.
Also er wurde nicht genommen.
Nein, er wurde nicht genommen, aber er war zufrieden, weil dann hat er einen anderen Arbeitgeber gefunden, der länger im Geschäft blieb.
Das ist wie mit der Geschichte mit dem Synagogendiener, der nicht lesen kann. Gut, das wäre eigentlich vielleicht noch ein bisschen konkreter. Also Sie haben jetzt die Positionen markiert. Ich würde gerne jetzt etwas genauer vielleicht Rabbiner Springer fragen, worin liegen Konflikte, Antworten auf den Versuch, gesetztreu zu sein, auf die neuen, eine Frage, wie ist das für den orthodoxen Rabbiner zum Beispiel, mit der Veränderung der Werte in heutiger Gesellschaft, Gleichstellung der Frauen, gleichgeschlechtliche Ehen und auch mit dem neuen Netz, also mit der neuen technologischen Möglichkeit, Stichwort virtuelle Verbindungen. Welche Rolle spielt das?
Wenn ich darf das mehr in Richtung Methodologie der Halacha versuchen zu beantworten als auf die bestimmten Punkten, aber wir können auch diskutieren. Ich wollte etwas, das die Elisa gesagt hat, dass es gibt Fragen heutzutage, die größer als Judentum sind. Damit muss ich streiten. Es gibt Sachen, die größer als die als Sachen, die gehören zum Privatleben von normalen Juden sind, das ist klar. Aber Sachen, die größer als Judentum, ich bin nicht sicher. Und ich möchte erklären, was meine ich, wenn ich spreche über Halacha. Halacha ist nicht das System von was ich darf essen und was ich nicht essen darf. Das ist nicht die Halacha. Die Halacha ist ein System, ein Aufbau von täglichen Herausforderungen in alle Bereiche meines Lebens, ich spreche nur über mich. Ich muss mich, wie uns alle, ich glaube, ich muss mich mit der Welt konfrontieren. Das Welt bestimme ich nicht. Ich kann bestimmte Sachen bestimmen, aber ich kann nicht alles bestimmen. Und ich muss als eine Erwachsene damit kämpfen. Ich muss Bedeutung suchen. Ich muss einen Versuch, eine Mission für mein Leben geben. Ich muss Klarheit finden, das ist ein Versuch. Und die Halacha ist ein System von Fragen, von Linien, von Grenzen, von alles, der gehört zum einem großen Bereich von, für mich, das gehört zum alles. Und wenn man sucht, ich war mal als Student im Uni in New York, mal es gab in New York im Internat braucht man eine Sicherheitskraft bei den Tour und einmal am Freitagabend, ich darf nicht Schlüssel auf der Straße nehmen am Schabbat, weil ich darf nicht tragen. Dann wir hatten immer, das ist New York, man kennt das schon, dann der saß dort, hat jemand die Schlüssel genommen für uns. So. Und es gab an diesem Freitagabend, es regnet. Und auch am Schabbat darf man nicht mit einem Regenschirm gehen. Dann ich kam rein, nass, ja, und ich habe meine Schlüssel geholt. Und der saß dort, sagt mir, ich verstehe das Judentum überhaupt nicht. Judentum bedeutet, dass du musst nass sein, wenn es regnet, und du musst mir deinen Schlüssel geben. Das ist wie ein Eisberg. Wenn man sieht diese zwei Punkte, dann ist es klar, dass das macht keinen Sinn. Die Frage ist, warum lebe ich so? Was ist das denn? Und wie ist es möglich? Und eine andere Frage, und das gehört direkt zu diesem Punkt, ist das eigentlich möglich, alles zu machen? Und warum muss ich die alle Sachen machen? Und für mich, das Punkt kann sehr gut beantwortet sein durch ein Beispiel. Das Beispiel ist von der berühmte Mitzvah Vahavtal Reacha Kamocha, dass man soll seine Liebe, seine Nächste lieben wie sich selbst. Und die Fragen sind klar und klassisch, wie ist das möglich, ist es unmöglich, wie kann ich eigentlich jemand anderes lieben, vielleicht meine Frau, meine Kinder, so, meine beste Freunde, aber alle, dass die Torah meint nicht meinen. Torah bedeutet sie alle, wir sollen uns alle wie im Nächsten. Und eine von den Kommentatoren, eine von den Punkten ist, dass das steht nicht der Hafta et Recha Kamocha, sondern grammatisch auf Hebräisch, le Recha, zu seinem Freund. Und die Idee ist, dass man kann nicht immer oder fast, man kann gar nicht jemand anders lieben, wie man sich selbst liebt, aber man kann so sich benehmen. Und die Frage ist, wie schafft man Werte? Schafft man Werte mit einer Diskussion über Werte? Oder schafft man Werte durch Benehmen? Ein klares und einfaches Beispiel. Ich habe Kinder. Ich will, dass meine Kinder werden Schule ernst nehmen. Ich kann reden über Schule. Aber wenn ich sitze nicht mit meinen Kindern und sage ihnen nicht, dass meine Tochter muss täglich eine Stunde Homework machen, die Hausaufgaben machen. Und ich werde das nur in Theorie lassen, es wird keinen Einfluss haben auf der Werte. Mein Punkt ist nicht, dass sie macht, dass Hausaufgaben zwischen 18 Uhr und 19 Uhr bestimmen an diesem Tag. Das ist die Halacha. Aber der Wert, der liegt dahinter, ist, dass sie soll diese Schule, diese ganze Erziehungsfrage ernst nehmen. Und die Halacha ist genauso. Die Halacha sagt, ein halachisches Leben im traditionellen Sinn, wenn man versucht, sich gesetzestreu dieses Wort zu leben, das ist ein Versuch, durch Benehmen Werte zu schaffen. Wenn man schon diese Werte hat oder man konfrontiert sich mit diesen Werten, denn man nutzt diese Werte für alle Fragen, die großen Fragen, Wirtschaftskrisen oder Sachen, die gehören nicht zum Privatleben von uns allen, sondern die große weltliche Frage. Aber die sind für mich nicht Fragen, die größer sind als Judentum. Es ist ein einfaches und klares System und ich glaube, dass für eine sehr moderne Therapie oder eine sehr moderne psychologische Weg, die Idee, dass man soll sich so benehmen, in einem Versuch, Werte für sich selbst zu realisieren, als Teil von seinem Leben, ist kein schwieriger oder unmoderner Weg. Und dann durch dieses Benehmen kommt man zum Fragen, versucht man Werte zu bauen und dann man nutzt diese Werte, diese große Fragen zu beantworten.
Ja, ich würde gerne darauf reagieren, weil es ja auch eine Reaktion auf mein nicht beabsichtigtes, aber doch so rübergekommenes Statement, dass es Fragen gibt, die größer als das Judentum sind. Größer als das Judentum, wie wir es im Augenblick in Deutschland praktizieren, meine ich natürlich. Und deswegen engagiere ich mich, dass wir das erweitern, unsere Fragestellungen erweitern. Und hier hat eigentlich jetzt heute schon jetzt eine sehr interessante Diskussion über den Begriff Halacha angefangen. Ob man das Halicha vielleicht nennen soll oder ob man erstmal sehen soll, dass das Wort überhaupt erst im Talmud aufkommt. In der Tora gibt es Chukim und Mishpatim. Also es gibt Gesetze und Satzungen, es gibt ein jüdisches Gesetzesdenken. Halacha ist das Wort des Talmuds. Nicht? Das ist auch eine bestimmte Epoche. Heute haben wir den Staat Israel, heute haben wir den modernen demokratischen Rechtsstaat, in dem wir hier leben. Vielleicht ist viel von dem halachischen Denken auch übergegangen auf diese größeren politischen Entitäten, sage ich mal. Vielleicht ist das auch der jüdische Beitrag zur Moderne übrigens. Nicht? Das in das Rechtsdenken, da hat die Tradition, die jüdische Tradition, die Moderne bedingt durch ein bestimmtes Rechtsdenken. Also ich frage mich, ich selber gebe einen Schiur in meiner Gemeinde, der nennt sich liberale Halacha, weil wir so die Fragen in meiner Gemeinde durchgehen, also inwieweit wir koscher sind, ob wir die Spülmaschine am Schabbat benutzen dürfen, solche Sachen. Und da ist immer die Frage, ist das kleine, private, also ob wir koscher leben, ob wir uns an die Regeln halten, ob das nicht zu eng ist, ob wir nicht größere Fragen auch behandeln sollen. Und es ist interessant, also wir sind eigentlich Gefangene der Halacha heute, durch eine bestimmte Auffassung von dem, was Halacha sein soll. Aber wenn man entsprechende Responsen liest, also wir haben zum Beispiel ein orthodoxes Responsum gelesen, ob man am Schabbat Elektrizität benutzen darf. Und es war interessant, nicht? Wir sind in der großen Westend-Synagoge in Frankfurt, da sind die Orthodoxen, die Ultraorthodoxen und die Liberalen alle zusammen. Es gibt also drei Synagogen und wir hatten so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir den Lichtschalter anmachen, verletzen wir vielleicht Gefühle, religiöse Gefühle der Orthodoxen, die gerade vorbeikommen. Und dann haben wir dieses Responsum gelesen und es stellte sich heraus, Elektrizität hat nichts mit Feuermachen zu tun. Also die ganze Argumentation, die ganzen Vorstellungen, die es gibt, die stimmen nicht. Aber trotzdem sollten orthodoxe Rabbiner sich dran halten, am Schabbat macht man den Schalter nicht an, Es gab auch Beispiele, wenn man zum Beispiel so ein Thermostat hat in der Wohnung und man macht die Tür auf, dann schaltet sich die Elektrizität an. Nicht? Also es gibt auch in der orthodoxen Art und Weise zu leben, also nicht, dass der Schalter angemacht wird, aber dass die Sache selbst angeht. Also aber jedenfalls die ganze Argumentation ist in sich nicht stimmig, aber weil die meisten Juden denken, dass man am Schabbat nicht die Elektrizität anmachen soll, soll der Rabbiner weiterhin das so halten. Und da ist also nicht der Mut gewesen in diesem Responsum, Sie kennen das von Freud und jemand anderem, zwar berühmter Rabbiner, ist nicht der Mut gewesen zu sagen, na dann verändern wir das doch. Statt dass all die armen orthodoxen Leute in diesem Wahnglauben bleiben, ich mache Feuer an und, wenn ich auf dem Klo aus Versehen das Licht ausmache, muss der ganze Schabbat das Licht ausbleiben. Nicht, das sind die Sachen, die halten uns gefangen, sogar die liberalen Juden. Nicht, sind mit Geißeln dieser halachischen Vorstellung. Und ich bin eigentlich, ich weiß nicht, ob ich pro Halacha sagen soll, aber ich bin pro Gesetzesverständnis, weil die Debatten im Talmud sind so fantastisch über die Themen, die über das rein, die reine jüdische Gemeinschaft hinausgingen. Es ging um eine Ethik, die in Halacha gewandelt werden sollte. Das wünsche ich mir heute und vielleicht ist aber das halachische Verständnis zu eng geworden und so sind eben Fragen entstanden, die doch über das Judentum heute hinausgehen.
Das ist auf jeden Fall eine gute Diskussion.
Aber nicht orthodoxe Rabbiner sollten nicht immer in den Fehler verfallen, mit den gleichen Arten von Argumentationen die Halacha auszuhebeln, das orthodoxe Verständnis, indem sie noch etwas klüger und gespitzter rausfinden, was nicht ist. Das heißt, den Rahmen nicht sprengen, sondern wie eben gewiefte Rechtsanwälte, die ja gute man verdienen, sagen, dass das Wort, das geschrieben ist, gar nicht geschrieben ist, sondern dass ein anderes Wort ist und deshalb man das darf, was man eigentlich nicht darf, denn das führt am Ende doch in eine Sackgasse und akzeptiert grundsätzlich die Methodik. Als Rabbiner Volker begann zu sprechen von Herausforderungen und Antworten zu finden auf die Situation, dachte ich, wir kommen wieder zusammen. Aber als er dann in New York nass wurde, weil er einen Schirm abgab, um den Schlüssel zu holen, ich meine, da wir ganz unterschiedliche Meinungen. Die Frage wäre gewesen, was ist der Geist des Schabbats? Was ist Onek Schabbat? Dass er triefend da mit seinem Schlüssel es nicht geht, oder dass er trocken, weil er zu Hause ist und Schabbat-Mirot singt. Ja? Denn wenn man in New York nass ist am kalten Tag, dann hat man mindestens 5 Stunden keinen Schabbat. Alle Witz beiseite, es ist das Grundsätzliche, das die Tora ist ja nicht der Spezifische. Und wir sollten uns hüten, die ethischen Gebote, denen wir alle verpflichtet sind, zu vermischen mit, was man wirklich als Tradition nennt, was herausgearbeitet ist, wie tue ich was, wie lege ich Pillen, was steht in der Mesusa, ist ja nicht vorgeschrieben, ist ja Interpretation. Liebe der Nächsten wie dich selbst, den weiß ich, eine modernere Variation, das heißt, wie Martin Buber das übersetzt, liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Und das ist dann die Lösung des Problems. Ja? Er ist Mensch wie du, und ich handle ihn mit der gleichen Wertigkeit wie dich selbst. Das ist nur nebenher gesagt. Aber das sind Gebote, wo zwischen Liberalen und Orthodoxen überhaupt kein Unterschied besteht. Die ethischen Gebote der Tora sind natürlich in der Interpretation von Menschen für uns alle verbindlich. Gerechtigkeit, Menschenliebe, Nächstenliebe, Bewahrung der Natur und. Wo die Unterschiede auftauchen, ist in der Durchführung besonders der Praxis. Was ist nach dem Schabbat? Die Tora spricht nicht über Informatik, ob man am Computer arbeiten darf oder nicht, da muss man über Elektrizität gehen und so weiter. Definition, was ist Melacha in einer modernen Gesellschaft? Die Herausforderung ist eben immer wieder auf die Frage, modern zu antworten. Das heißt, dass auch die Tradition, wie ich die Tradition umsetze, der gleiche Fragen unterliegt. Was ist der Sinn? Was bringt es uns als Juden? Nicht den Einzelnen, denn der Einzelne entscheidet meistens nach seiner Bequemlichkeit. Aber uns als Gemeinschaft. Was bringt uns weiter auf unserem Weg mit und zu Gott? Das ist die grundsätzliche Frage, ob jetzt er nass wird oder nicht. Glaube ich, das nimmt Gott ziemlich wurscht. Das ist doch sehr menschlich, diese Art von Argumentation. Aber was wichtig ist und für die Zukunft unseres Volkes, da sind wir jetzt mit Jung und gerne, ist, dass das Gesamtsystem in der jeweiligen Zeit Leben anspricht und lebensfähig ist. Dass man sich darin zu Hause fühlt. Das ist wie ein Haus, ja? Nicht, dass ich zwangsweise jetzt eben in einem dummen Kämmerchen am Stabat mit vorgerissenem Klopapier sitze, sondern dass ich aufgrund der Lebensweise der Zeit mein Judentum vollumfänglich ausleben kann, ohne dass ich in diesen Konflikt gerate. Ich glaube, da sitzt der Hase.
Sehr gut, dass Sie daran erinnert haben, dass im Judentum die Fragen immer wichtiger sind als die Antworten.
Das ist der Fehler.
Das ist der Fehler. Okay, ist das ein Fehler, dass die Fragen so eine Dominanz haben? Und welche Fragen sind für Sie die wichtigsten?
Ich würde so sagen, das Schicksal des letzten Redners auf einem Panel ist immer eigentlich sich dazu quasi gezwungen zu fühlen, um zu reagieren auf was gesagt wurde. Und dann, weil so viel gesagt wurde, gibt es immer die Frage, worauf zu reagieren. Zuerst nehme ich das Letzte, sonst habe ich mir diese Herausforderung gestellt. Die Fragen sind nur wichtiger in diesem Sinn, in dieser Hinsicht, dass es immer mehr Fragen als Antworten gibt. Weil jede Antwort ist ja eine Antwort auf eine Frage, während nicht jede Frage bereits eine Antwort hat. Aber eigentlich, nein, das Ziel ist ja zu suchen, das zu tun, was richtig ist im Leben. Und als Jude sind wir Vertreter von dieser Marketingfirma, Gottes Werten. Und die Frage ist also, wie tue ich meine Aufgabe als Vertreter von Gott und seinen Werten richtig wahrnehmen, sowohl als Privatperson als auf gesellschaftlicher Ebene. Und da möchte ich doch einige Punkte ansprechen, die erwähnt wurden. Des Öfteren, wie Rabbiner Spinner das gesagt hat, und er spinnt überhaupt nicht, des Öfteren sehen wir nur die eigentliche Auswirkung der Halacha auf einen Moment, wie eine Momentaufnahme, jetzt darf ich die Schlüssel nicht dabei haben oder jetzt bin ich nass, ohne zu fragen, oder was ist eigentlich Strom, ist es Feuer, ist es nicht, gibt es ein orthodoxes Responsum von jemandem, der vielleicht anders schreibt, als was man gewohnt ist, aber stellt nicht die Frage, was da hinten steckt. Und eigentlich glaube ich, dass das eher wichtig ist. Erstens praktischerweise, Sie haben Technologie erwähnt, man kann natürlich diesen Anstoß nehmen, wie Sie, Rabbiner Brandt, erwähnt haben. Sie sagen, ja, es gibt diese neue Technologien, die in der Tora nicht erwähnt werden, dann kann man ja dieses erlauben, statt zu verbieten. Ein möglicher Zugang ist zu sagen, ich will versuchen, alles zu erlauben, was ich nur kann, weil es mir gefällt. Ich glaube, das ist als Wertsystem aber nicht, wirkt nicht sehr überzeugend. Schließlich kommen wir mit unserem eigenen Wertsystem, der sehr alt ist und sehr erfolgreich, hat so vielen Jahrtausenden überlebt. Und das alles durch das Fenster zu schmeißen, jedes Mal, wenn wir in eine Momentaufnahme denken, das sei nicht zeitgemäß, wird vielleicht nicht sehr langfristigen Erfolg bringen. Weil schließlich sind es diesen Dingen, die manchmal so starr aussehen, die dazu beigetragen haben, dass wir so einen langfristigen Erfolg haben. Viel eher würde ich so sagen, stellen Sie sich mal vor, wenn wir alle ein bisschen jünger waren, und ich bin ja einer der Jüngsten, ich habe jemand gehört, der bedeutend jünger ist als mich, der vorher geweint hat, aber sonst bin ich ja einer der Jüngsten hier. Ich kann mich auch noch erinnern, als Leute auf der Straße gesprochen haben, dann waren das psychiatrische Patienten, und ein Telefon war etwas, das mit einem Schnur verbunden war und man hatte noch eine Drehscheibe, um jemanden anzurufen. Angerufen hat man auch nicht so schnell oder so lange gesprochen, weil jede Minute damals ein Vermögen kostete, besonders im Ausland. Und auch vieles anderes, das sich alles geändert hat. Damals konnte man sagen, so eine Zwischenperiode von einigen Jahrzehnten, wir haben Technologie, die uns erlaubt, viele Dinge zu tun. Wir haben Waschmaschinen, Kleider zu waschen, war so eine riesige Aufgabe. Heute haben wir Waschmaschinen, warum soll das verboten sein am Schabbat? Damals war es so schwierig, um Feuer zu machen. Heute können wir kochen mit einem elektrischen Herd. Das ist so einfach, warum nicht? Mittlerweile sind einige Jahrzehnte vorbei. Und was merken wir, ist, dass uns das Gegenteil droht. Dass wir versklavt werden an der Technologie. 24 Stunden, wer hier schläft weniger als einen Meter entfernt von seinem Handy? Sie wollen nicht zugeben. Langsam. Ja, ich auch übrigens. Ja, ich glaube, dass viele Leute sich hier gescheut haben. Ja, weniger als einen Meter von Handy gibt es sehr viele, die das tun. Ja, wir sind einigermaßen an der Technologie versklavt. Es gibt heute eine Erwartung, wenn ein E-Mail geschrieben wird, dass man innerhalb 21 Minuten antwortet oder so etwas. Der Schabbat streng hier auszulegen und zu sagen, hört mal, da gibt es ein Problem. Zu behaupten, dass ich eine Schachtel nehmen kann, die nicht viel größer ist als eine Schachtel lange Zündholzer und damit so viel Kluges, Vernünftiges durchführen kann, aber zu sagen, das sei Ruhen, das sei, wie ich nichts tue, ist eigentlich die soziale Dimension der Technologie total nicht zu verstehen. Ich werde noch etwas sagen. Die Schlüssel nicht tragen am Schabbat. Schlüssel nicht tragen am Schabbat ist so schon ein bisschen mühsam mit einer Gurte, oder zu versucht man sie zu tragen, oder man lässt sie, also über diesen Schabbat heute wird auf jedem Stockwerk jemand stehen, zur Verfügung stehen für die Leute, die sonst die Schlüsselkarte nicht nutzen wollen sollten am Schabbat und wird für uns die Türe öffnen. Das ist natürlich mühsam, aber überlegen Sie sich, was dahinter steckt. Dahinter steckt eigentlich eine Philosophie, wie ein Jude leben soll. Und dahinter steckt zum Beispiel der Gedanke von Eruv, ja, dass Juden zusammenleben sollen als Gemeinschaft. Nicht ich alleine und der nächste Jude ist 3 Kilometer weiter, sondern zusammen in eine Gemeinschaft, weil wir eine schöne Gemeinschaft aufbauen sollen als Vertreter der Werte Gottes. Und dann haben wir einen Ruf, ein jüdisches Viertel. Ja? Manche sagen pejorativ Ghetto, aber in der Realität heißt das ein verstärkendes soziales Umfeld. Ja? Also es liegen Gedanken dahinter, die wegen der Strenge der Halacha uns dazu zwingen, um uns zu überlegen, um nicht diesen Dingen vielleicht doch umzusetzen. Und zuletzt werde ich Folgendes noch sagen. Sie haben auch zum Beispiel gewisse moderne progressive Werte erwähnt und dahinter steckt natürlich die Realität, dass es bestimmte Konflikte gibt zwischen traditionellen jüdischen Werten und bestimmten modernen Werten. Ich würde so sagen, ich glaube, wir geben der Welt, der westlichen Welt, weil dieses Gespräch spielt sich ja hauptsächlich im Westen ab, der westlichen Welt ein riesiges Geschenk. In einer Zeit, in welcher die Werte der Familie radikal geändert werden und sehr oft nicht mehr zur Geltung kommen, sind wir da als Verweigerer, als Leute, die eigentlich nicht überall und zu alles mitmachen und wir behalten, nicht wie ein Museum, sondern als lebendiges Experiment für die Zukunft, behalten wir diese Werte. Wir halten sie am Leben, wir leben sie, weil eines Tages wir die Gesellschaft aufwachen und sagen, eigentlich brauchen wir stabile Familien, wir wollen Kinder haben, jemand muss ja für die Pensionskasse sorgen, jemand muss ja sorgen, dass es noch Menschen gibt in einige Generationen, jemand muss ja sorgen, dass man sich an uns erinnert und so weiter. Und ich werde ganz deutlich, weil Sie haben ja auch über gleichgeschlechtliche Ehe gesprochen, alle hier in diesem Raum und alle Rabbiner der ORD, ich kann das ruhig sagen, wir agieren immer mit sehr viel Mitgefühl, mit sehr viel Offenheit, mit Verständnis. Es gibt keine, glaube ich, in der ORD, der schon konfrontiert war in so einer Situation. Jemand kam zu ihm, sagte, ich lebe eigentlich in einer Beziehung mit einer anderen Person meines Geschlechtes und er hat gesagt, raus. Das gibt es einfach nicht. Ja? Das gibt es nicht. Wir agieren mit viel Liebe für Menschen, mit viel Verständnis, aber wir stehen für bestimmten Werten gleichzeitig, die für die Gesellschaft eben wichtig sind. Und wenn die Gesellschaft für eine bestimmte Zeit, vielleicht eine Generation oder zwei, diese Werten beiseite legt, dann sind wir da, um diese am Leben zu erhalten, damit es auch eine Zukunft gibt.
Vielen Dank. Bevor ich jetzt die Diskussion mit Ihnen zusammen eröffne, hätte ich gerne... Ja.
Ich muss
Ich muss irgendwie die kleinen Dinge entgegen verteidigen. Ich muss ehrlich sagen, zuerst über diese brennende Frage vom Feuer. Für der mag talmudische Diskussion, es gibt eine unglaubliche Literatur, der sehr aktiv und interessant ist über diese Frage, ob Feuer eigentlich, ob Elektrizität heutzutage Feuer ist oder nicht. Das ist aber Respekt für die intellektuelle Debatte heute und eine Meinung von Michael Freud, der nicht in der orthodoxen Welt als großen Prosek ist, ganz, ganz wichtige juristische Experte, aber nicht als Prosek, aber Respekt für diese Debatte, genau wie Rabbiner Brandt hat gesagt, in seinem eigenen Rahmen wäre wertvoll. Ich verstehe nicht dieses Widerspruch zwischen kleinen Dingen und großen Werten. Es ist klar, dass die kleinen Dinge und die großen Dinge im Leben sind über das Geist. Die Frage ist, wie kommt man zu diesem Geist? Es ist klar, dass es gibt ein Wertsystem hinter Sachen. Und es ist klar, dass wenn man hinter etwas, der aussieht wie etwas Kleines, zum Beispiel die Schlüssel am Schabbat, wenn es ist kein System dahinter oder kein Geist dahinter, es ist klar, dass das ist nur ein isolierter Detail, wie mein Freund in New York gesehen hat. Aber warum kleine Dinge nicht verbindet sind mit großen Werten? Meine Mutter hat mir einmal klar und für meinen ganzen Leben erklärt, dass ich darf nicht stehen. Ich war 10 Jahre alt. Ich hatte als eine von meinen Verantwortlichkeiten zu Hause, ich musste täglich zum Kiosk an der Ecke die New York Times zu holen. Wir waren Experten, wir wohnten in Kanada und meine Mutter ist New Yorker und sie musste die New York Times haben und sie hat mir geschickt täglich das New York Times verlaufen. Damals, es kostet 25 Cent. Und ich war 10 Jahre alt und sie hat mich an diesem Tag gesagt, dass sie geht vorbei an diesem Kiosk und sie holt schon das New York Times, ich muss nicht dort gehen. Ich bin dort gegangen sowieso, ich habe nicht gehört auf meine Mutter, das ist auch eine Mitzvah und ich könnte 2 Dinge an diesem Tag lernen. Und ich habe einen New York Times geholt. Und weil der dort war, hat nicht geschrieben, dass meine Mutter schon hat das New York Times geholt. Und es war 18 Uhr und es war kalt draußen und es regnet. Und meine Mutter hat mich gesagt, du musst zurückgehen in New York Times, das zurückzugeben, weil wir haben nur für einen bezahlt. Und ich habe gesagt, come on, es ist 25 Cent, es ist nur ein Zeitschrift. Sie hatten genug, weil sie hatten eine extra für mich, wenn ich auf der Liste war. Ich habe nicht gesagt, ist das eigentlich im Sinn von Gottes Wille, dass ich muss dieses New York Times zurückgeben? Und das Antwort, die meine Mutter könnte mir geben, war ja. Du musst das lernen, du musst das machen. Das ist ein kleines Ding, aber das ist wichtig. Und für mich war das eine, sie könnte mich eine große philosophische Rede geben, über die Wichtigkeit nicht an, dass sie, mit kleinen Dingen kann man große Werte schaffen. Und alle Eltern wissen das. Eine normale Benehmen von Eltern zu Hause ist nicht über Werte mit Kindern zu sprechen, sondern über Benehmen. Was macht man? Wie soll man machen? Und man muss darin Werte legen. Das ist nicht nur, du musst das und du musst das, sondern wie man sich benimmt, auch für die kleinen Dinge, hat einen großen Einfluss auf die großen Werte. Man kann sicherlich eine Gelächter machen über mich, dass ich war nass an diesem Abend in New York. Und man kann eine Gelächter machen über Schlüssel. Und man kann eine Gelächter machen über teure Kaffee am Schabbes. Und man kann eine Gelächter machen über viele verschiedene Sachen. Aber was wichtig ist zu erinnern, ist, dass andere Menschen, zum Beispiel die unsere gemeinsame Perspektive nicht haben, können eine Gelächter machen über uns alle. Weil was für sie, Rabbiner Brandt, groß ist, vielleicht ist für jemand anders klein. Und für was für mich was groß ist, könnte für jemand anders nochmal klein sein. Und das ist eine Frage von Perspektive. Was ist groß und was ist klein? Wie schafft man Werte? Nochmal, für mich, ein halachisches System ist eine Frage von, wie oft ist man bereit, zu konfrontiert zu sein mit dem Welt. Der Philosoph Levinas hat mal über Judentum geschrieben, das ist eine berühmte Essay von ihm, das Judentum ist eine Religion für Erwachsene. Und er hat das erklärt, dass es ist eine Religion für Erwachsene, weil es etwas von uns verlangt. Und die Frage ist, wie oft sind wir bereit, etwas von uns verlangt zu sein? Sind wir bereit, in alle Bereiche unseres Lebens? Sind wir bereit, mit allen konfrontiert zu sein? Es ist schwierig, es ist sehr schwierig. Es ist einfacher, nicht darüber zu denken. Es ist einfacher, nur reinzuspringen im Geist, wenn man bereit ist, wenn man fühlt das, und nicht bereit zu springen, wenn man das nicht fühlt. Aber als Erwachsene wissen wir auch, dass es nicht wie das Leben funktioniert. Wenn man zum Beispiel Liebe fühlt heute für meine Frau, dann springe ich ein. Ja, aber in dieser Stunde fühle ich nicht so, dann benehme ich mich so. Das geht nicht. Das ist nicht eine gesundliche und eine erwachsene Verhältnis. Man muss sich Disziplin haben in Benehmen und das trifft auf die kleinen Dinge auch. Und ich glaube, man soll vorsichtig sein, eine Gelächter machen von den kleinen Dingen. Die sind nicht klein.
Hätte Christian Wulff eine Mutter wie Sie gehabt, wäre er vielleicht heute noch Bundespräsident. Vielleicht noch kurz dazu und nachher, ich bitte Sie schon über Ihre Frage nachzudenken, nach dem Statement von Marina Brandt sind Sie herzlich dazu eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen.
Ja, ein Gelächter bestimmt nicht. Das war nicht die Absicht. Eine Ablehnung dieser Methodik. Grundsätzlich, was Kollege Spinner sagt, wenn wir beim Grundsätzlichen sind, dass kleine Dinge zu großen Dingen führen, etc., bin ich durchaus einverstanden. Es ist nur die Frage, was sind die kleinen Dinge, woher kommen die kleinen Dinge? Wer Folge hat gesagt, wie Juden leben. Ja, wer sagt, wie Juden leben? Wir können ja nachvollziehen, wer was gesagt hat, wann gesagt hat, in welchem Jahrhundert, unter welchen Umständen. Ich sage nicht, dass das Judentum, welches auch immer, Tradition entleert, Lebensweisen entleert sein soll. Wir sollen viele kleine Dinge haben. Wir haben enorm viele kleine Dinge, die wir als Juden, liberal, orthodox halten können, die uns aber auch ansprechen, die uns auch überzeugen. Wir können den ganzen Tag füllen mit den kleinen Dingen, aber nicht immer gleich vermischen. Natürlich, wir sollten nicht stehlen, ist ja eines, was ich gesagt habe, der ethischen Gebote. Da haben alle unsere Mütter, glaube ich, das Gleiche getan. Ja? Wir haben uns auch nicht die Theologie erklärt, sondern wir haben es gelernt. Aber wie gesagt, wir haben gar keine Diskussion über die ethischen Gebote, sondern die Interpretation, wie leben Juden. Wie leben Juden im 21. Jahrhundert? Ja? Und da ist kein Gelächter mit dem Klopapier. Es ist fast traurig, dass das noch Judentum sein soll. Denn es gibt andere Dinge am Schabbat, im Werktag, Gebet, und Verhalten auf dem Marktplatz und so weiter, was mich bringt zu Rabbiner Folger. Er spricht von der Firma. Wir haben etwas gemeinsam, ich habe in meiner Jugend auch Nationalökonomie studiert. Ja? Ich habe auch eine Firma sozusagen, damals. Ja? Diese Firma, die wir sind, ja, wurde vor langer Zeit gegründet, hat er gesagt. Naja, wenn er immer noch seine Bücher hält, nach der Methodik von vor 2000 Jahren, dann ist es gar nicht wunderbar, dass er pleite geht. Denn es gibt modernere Arten, die Buchhaltung zu führen. Es gibt neue Methoden. Das bedeutet nicht, dass das Produkt anders sein soll, ja? Sondern dass sich die Methodik anpasst. Wir denken heute nicht mehr wie im Mittelalter. Ja? Die Pest ist nicht, weil die Juden den Brunnen vergiftet haben, weil da Bakterien drin war, das wissen wir heute. Und so passen wir unser Denken auch an. Das ist nicht uns entfernen vom Judentum, sondern das Judentum aufbauen, um das leben zu können mit Überzeugung, dass ich, was ich meinen Kindern beibringe, auch wirklich intellektuell wie auch glaubensmäßig vertreten kann. Und da habe ich schon genug zu tun für 48 Stunden im Tag. Das andere habe ich leider keine Zeit.
Ich möchte nur antworten.
Okay, aber Sie können schon, ich kann beides, ich kann zuhören, reden und Ihre Wortmeldung erbringen.
Nur eine kurze Antwort. Sie haben alle bestimmt entweder Artikel darüber gelesen oder die eigentliche Studie einigermaßen gelesen vom Pew Research Forum zu amerikanischen Juden, das vor einigen Monaten veröffentlicht wurde. Darin ist zu lesen, also es gibt gute und schlechte Nachrichten. Eine der guten Nachrichten ist, dass 94% der amerikanischen Juden bekennen, stolz zu sein, dass sie jüdisch sind, was doch schön ist. Und dann liest man, was den Leuten so wichtig ist. Und das ist eigentlich eine Antwort auf was Sie erwähnen. Was den Leuten so wichtig ist im Judentum, was bedeutet es, jüdisch zu sein? Und da gibt es die Leute, die erwähnen, jüdisches Essen, intellektuelle Ausrichtung, sich einsetzen für soziale Gerechtigkeit, Humor, kommt sogar über 50%, jüdischer Humor. Das sind doch alles tolle Dinge. Das einzige Problem in dieser Sache, und darum ist das keine Erfolgsstrategie für die Firma Judentum Incorporated, ist, dass man gar nicht jüdisch sein muss für diesen Dingen. Also jüdisches Essen, ich schaue mal im Restaurant in München, im Restaurant Einstein, das sehr gut abschneidet in verschiedenen Publikationen, dann merke ich auch, wer dort zum Essen kommt. Und es gibt recht viele Leute, die gar nicht von der jüdischen Gemeinde sind, die kommen dort, um jüdisches Essen zu essen. Die müssen nicht jüdisch sein. Gott sei Dank hat das Judentum so viel Einfluss gehabt über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinaus, dass es heute sehr viele Leute gibt, die sich für sozial engagieren. Und so weiter. Also wenn man diese kleinen Dinge jetzt ignoriert, weil sie nicht zeitgemäß sind, dann bleiben wir mit einigen großen Werten, stimmt, aber großen Werten, die unsere Existenz in der Zukunft nicht gewährleisten werden. Und dazu gilt noch, dass wir nachher diese anderen Werten, wir werden nicht da sein, um diese anderen Werten hochzuhalten. Also denken wir darüber nach.
Vielen Dank. So, wir sammeln jetzt erstmal eine erste Fragerunde und ich bitte Sie doch um kurz einen Workshop. Es ist keine Einladung für jeden Vortrag. Ich bitte um kurze Fragen.
Hier vorne, gerne. Sabina Folger, zu Ihrer Firma.
Ja, können Sie aufstehen, damit das Publikum Sie hinten auch hört. Ich glaube, wir müssen nicht unbedingt das Mikro benutzen. Schauen wir, ob man Sie hört.
Ich habe eine Frage zu Ihrer Firma. Tatsache ist auch, dass jeder zweite Jude in Amerika heiratet außerhalb des Judentums und die Kinder verloren gehen. Da muss ein Weg sein, ein Kompromissweg, oder ist das für Sie egal, weil vielleicht in 5000 Jahren ist Ihre Firma so klein geworden, dass da keine Mitglieder sind in Ihrer Firma. Auch gibt es das, die Problematik von dem russischen oder osteuropäischen Judentum, die jahrelang da nicht die Möglichkeiten hatten, Väter mit jüdischen Kindern, die ausgestoßen werden. Es ist auch keine Lösung für mich, dass die zum Liberalen rennen, aber dann müssen Antworten gefunden werden.
Die Frage ist komplex. Ich werde nur sehr kurz antworten können, weil sonst werden meine Kollegen mich hier an den Kopf abhauen. Aber die gehören zu den Kollegen. Da gibt es zwei verschiedene Fragen in eine verbunden und man muss diese zwei trennen. Eine Frage ist die Frage der jüdischen Zukunft. Einer der Redner hier, von den vielen zahlreichen hervorragenden Workshops her, ist der Professor Jack Wertheimer. Er ist ein Historiker amerikanisch-jüdischer Geschichte an der Jewish Theological Seminary, also konservativ. Der hat einen sehr bedeutenden Artikel geschrieben als Reaktion auf der Pew Study und hat dort auch ganz deutliche, erschreckende Statistiken gebracht. Einige davon habe ich in meinem Artikel Gemischtes Doppel in Jüdische Allgemeine auch gebracht, wo zu sehen ist, dass es ein Wahnsinn ist. Leider, es ist leider die Realität, aber die Statistik folgt die Halacha. Die Statistik folgt die Halacha in Familien, interreligiöse Familien, wo die Mutter jüdisch ist, solche Familien schneiden bedeutend besser ab, als die, wo die Mutter nicht jüdisch ist, punkto religiöse Erziehung, Motivation und vieles tun und so weiter. Das ist Statistik, ich habe sie nicht erfunden, ich zitiere sie nur von anderen Quellen. Beide Arten Familien schneiden bedeutend weniger gut ab, also es geht rein zwei Drittel schwacher als Familien, wo beide Eltern jüdisch sind, auf den gleichen Maßstäben. Das heißt, von der Perspektive von, ob die Firma erfolgreich sein wird oder nicht, ist es unbedingt wichtig, um Leuten zu motivieren, dass sie jüdisch sein wollen und derart jüdisch sein wollen, dass sie bereit sind, ihr Leben davon ändern zu lassen. Das heißt zum Beispiel zu sorgen, nicht interreligiös zu daten und selbstverständlich nicht so zu heiraten, sondern zu jüdisch heiraten zu wollen. Jetzt, dann gibt es eine menschliche Dimension, weil es sehr, 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 sehr viele Einzelpersonen gibt, die sich in so einer Situation befinden. Entweder sind sie selber in einer interreligiösen Ehe oder sind sie Kinder von so einer Ehe. Ein großer Teil von unserer Arbeit ist eigentlich auch mit diesen Leuten umzugehen. Aber trennen Sie von beiden Gedanken, weil leider ist es so, dass die Firma, es wird der Firma nicht besser gehen, wenn wir plötzlich sagen, okay, wir anerkennen alle, die einen, also nach den Gesetzen von Nürnberg von damals, die als teiljüdisch galten. Es wird die Lage nicht ändern. Was wir brauchen, ist, dass die Leute derart jüdisch sein wollen, dass sie bereit sind, ihr Leben davon beeinflussen zu lassen.
Vielen Dank. Hier war noch eine Frage. Moment, ich muss erst mal. Der Moment hat sich erledigt. Daniel, nachher erst vielleicht der Kommentar von Rabbinerin.
Ja, ich bin bereit zu. Ja, also vielleicht ein kurzes. Also, ich habe eigentlich eine Schwierigkeit, über das Jüdische als Firma zu reden. Es ist doch was anderes. Und es ist nicht einfach nur der Witz, den ich jetzt durch die Pointe von wegnehmen möchte. Sondern genau die Frage, ob die kleinen Dinge dasselbe sind wie die großen, also vom Kleinsten auf das Große schließen und umgekehrt. Eine Firma geht nach anderen Gesichtspunkten als ein Privathaushalt, ein öffentlicher Haushalt auch. Eine Firma muss Gewinn und Verlust kalkulieren. Das ist nach anderen Regeln als die jüdische Religion oder die Art, wie wir moralische Werte in der Familie vermitteln. Das finde ich wichtig und zu dieser Frage, dass wir die verschiedenen Dimensionen genau verstehen, in denen wir heute in der Moderne leben, die Mischehen oder die Partner, die nicht-jüdischen Partner, die bringen häufig auch sehr viel Gutes in das Judentum. Ich habe selber, mein Vater ist im Judentum übergetreten, aber lange Zeit war er kein Jude, er hat sehr stark das Judentum gefordert. In meiner Familie. Ich fühle mich eigentlich ein bisschen beleidigt, wenn das immer als Problemthema genannt wird und nicht der Aspekt gesagt wird bei gemischten Partnerschaften, dass ja auch tolle Leute hereinheiraten ins Judentum. Also ich glaube, wir sollten genau diese Debatte in ein anderes Paradigma stellen, als immer nur unter dem Problemschatten, dass uns die Leute verloren gehen. Das ist eine Seitenbemerkung dazu. Wir haben insgesamt mit Religion, Judentum hat das Problem, Christentum auch, die Leute werden weniger religiös. Ich glaube nicht, dass die Mischehe als solche das Problem ist.
Ja, darf man ja auch einen Fragesteller zurückfragen. Es ist mir schon aufgefallen, und das, glaube ich, ist eines der Übel unserer Zeit, unserer Gesellschaft. Die fragten, was Sie fragen, und da sagen Sie, ja, aber nicht liberales Judentum. Ja? Wenn wir liberale Judentum doch eine Antwort darauf haben, sollte Ihnen das Recht sein. Und nicht sagen, orthodox, ja, aber liberal nicht. Also, lieber sehen Sie, dass Sie verloren gehen, als dass Sie im liberalen Weg Juden sind. Das akzeptiere ich keinen Fall. Das ist keine jüdische Haltung.
Daniel, der Herr da hinten und Nala, die Dame vorne. Nein, Moment, in der Reihenfolge. Erstmal.
Ja, ich wollte auch dazu.
Lauter.
Ich wollte auch zu diesem Thema fragen, weil es gibt auch ein Panel zu extra zu diesem Thema Matrilinearität, aber es scheint auch.
Zu welchem Thema?
Matrilinearität
und.
Beides.
Ja,
das ist aber anscheinend etwas, was zumindest meinen Rabbiner in meiner Gemeinde am ehesten noch umtreibt, dieses Thema, dass die Kinder verloren gehen. Und das halte ich für die antimodernste Haltung im Judentum. Das größte Problem auch mit der Moderne und dieser Begriff, dass die Kinder verloren gehen, finde ich auch unerträglich, einfach dieser Ausdruck, weil die Leute glauben oder die Leute glauben nicht. Und früher ist es vielleicht so gegangen, dass der Orthodoxe dann den Finger hebt und sagt, wir schließen dich für die Familie aus, wir sitzen schiefer, wenn du einen Goy heiratest. Aber das ist nicht mehr so. Und die Sache ist auch, dass einfach das Antimoderne ist einfach dieses, dass wenn jemand glauben will auf der anderen Seite, ja, und wenn jemand sagt, ich will an Schabes ohne Schirm gehen, ja, ich will irgendwie die Schlüssel nicht tragen, und es dann irgendjemand sagt, du bist aber trotzdem kein Jude, das ist mir auch eine unerträgliche Gedanke.
Wo ist die Frage? Ja, also, da darf ich nur antworten, kurz. Sie sprechen zur menschlichen Dimension und wir dürfen ein bisschen mehr darüber sprechen. Ich muss Ihnen sagen, wenn jemand sich so benehmen will, wie Sie das erwähnen, und davon gibt es viele Leute, wir lösen das Problem dauernd. Also von der ORD haben wir ein Dating. Immer wieder kommen Leute, entweder sind sie selbst in interreligiöse Ehen und haben schon Kinder oder haben sie noch nicht, oder sind sie Kinder oder Enkel oder Urenkel von Leuten, die jüdisch sind, und sie wollen selber ganz ordnungsgemäß, korrekt jüdisch sein, und wir begleiten diese Leute mit viel Liebe, und ich kann Ihnen sagen, alle Rabbiner der ORD sind in diesen Dingen involviert, und wir haben ein hervorragendes Beit Din, das Leuten richtig begleitet, und so wie Deutschland entwickelt sich. Vergleichen Sie mal den Gemeindetag alleine, wie er heute aussieht und wie er vor 5-6 Jahren, als der erste Gemeindetag stattgefunden hat, wie er damals aussah. Wir haben eine religiöse Entwicklung, wir haben eine Aufwachung des Geistes, und ich kann Ihnen sagen, wie mehr die Zeit fortschreitet, wie mehr Erfolgsgeschichten auf diesem Gebiet es geben wird und wie mehr Leuten den Weg finden werden, den sie wünschen, und sich zurück voll, weil sie sich bereits jüdisch fühlen einigermaßen, sich zurück voll in der jüdischen Gemeinschaft integrieren werden können. Und wir bemühen uns mit sehr viel Liebe, um eben diese Leute zu begleiten, dieses menschliche Schmerz irgendwie zu lindern, aufzuheben und daraus eine Erfolgsgeschichte zu machen. Nur bitte ich noch immer, dass man trennen soll zwischen, also die Statistik ist einfach kalt und hart, ich kann nichts dafür, ich habe sie nicht geschrieben, ich habe sie nicht erfunden. Man muss ein bisschen realistisch sein, aber wir bemühen uns auf menschlicher Ebene, mit solchen Leuten zu helfen. Und auch vielen anderen übrigens.
Vielen Dank. Da hinten der Herr.
Ja, das ist der Herr Rabbiner Berger. Entschuldigen Sie, ich bin ein Zaungast hier. Seien Sie zuerst mal ein Einwurf. Liebe verehrte Rabbi Klappe, Ihr Ausdruck, Mischehe, meine ich, ist ein rassistisch von der Nazizeit gebliebene Überbleibsel. Es ist besser, wenn Sie das von mir hören. Ich meine, dennoch hat es in diesem Rahmen noch zu suchen, fehl am Platze. Interkonfessionelle Ehe, Ehe zwischen unterschiedlichen Religionsangehörigen. Aber bitte keine Mischehe. Mischehe war in der Nürnberger-Gesetz. Stimmt, Rabbiner Brandt? Erinnerst du dich? Ich will machen. Meine nächste Frage, das ist eine echte Frage. Und ich frage, Quod Harav Folger, Rabbiner Brandt frage ich nicht, weil seine Antwort kenne ich im Voraus. Sie haben gerade geschildert, wie weit die Gemeindetage heute anders aussehen als vor 10, 20 Jahren. Stimmt, 100%. Jetzt meine Frage. Meinen Sie nicht, weil die ORD schon so gut entwickelt ist, man müsste schon mit dem Epitropos aufhören? Wissen Sie nicht, was Epitropos ist? Talmudischer Begriff. Das heißt, dass wir, ORD, quasi ein Ableger oder eine durch den Rabbanut HaRashit gemanagte Nebenbetrieb sind. Ich meine, es ist die Zeit gekommen, dann, wenn die ORD wirklich so ist, wie Sie gesagt haben, dass wir eigenes Betin auf eigene Kräfte, so wie Ihre Folger und Rabbiner, damit ich zwei Dayanin nenne, wir benötigen kein Dayan und kein Rosh Betin aus Israel. Und das sage ich nicht deshalb, weil zufällig gerade der Raffarasch, dieser frühere, nicht mehr auf freiem Fuß ist, sondern weil es eigentlich beleidigend ist für Rabbiner, wenn sie ferngesteuert sind. Und das ist deshalb eine dringende Notwendigkeit für Sie, Klal Yisrael in Deutschland, leisten müssen. Sie haben Dayanim, Sie haben Kenner, Sie haben Talmidei Chachamim. Also, wer hindert Sie daran, dies in eigene Hand zu nehmen?
Das sprengt das Thema natürlich des Workshops, aber kurz kann ich Ihnen sagen, wir haben keinen Apotropus, wir werden nicht bevormundet, sondern einzig die ORD, ja, kann hier garantieren, dass wenn jemand in Deutschland sich entscheidet, um jüdisch zu werden, dass das in der ganzen Welt von allen großen Kreisen akzeptiert wird. Mit dieser Leistung, mit dem Oberrabbinat, das ist eine Leistung, die wir schätzen. Das ist nicht eine wir werden hier nicht bevormundet, sondern wir schätzen diese Zusammenarbeit. Mit dieser Leistung haben wir ein hohes internationales Ansehen, obwohl, ja, Deutschland entwickelt sich, aber das jüdische Deutschland von der Perspektive von Aktivitätsgrad ist noch immer nicht dort angekommen, wo es ankommen kann. Wir wünschen und arbeiten daran, um eben diese jüdische Aktivitätsgrad zu erhöhen. Aber sagen wir so international, wenn Sie mal schauen, wie viele Leute regelmäßig in allen Synagogen zusammen in Deutschland jeden Schabbat kommen und das vergleichen mit Frankreich oder England oder Nordamerika und so, dann sehen Sie, dass wir noch einiges Potenzial haben. Und deshalb kann ich Ihnen sagen, wir arbeiten daran, aber es ist eine Leistung, die wir bieten, die zu schätzen ist und nicht zu fühlen, dass wir irgendwie hier ungenügend geehrt werden. Umgekehrt, das ist eine super Partnerschaft.
Mein Vater hat direkt nach dem Krieg die deutsche Einheitsgemeinde gegründet, weil sehr wenige zurückgekommen sind und wir hatten weder liberal noch orthodox. Jetzt wollte ich fragen, fällt diese nur in Deutschland existierende Einheitsgemeinde jetzt auseinander oder wen können wir alle unter einem Hut behalten? Denn diese Einmaligkeit der Einheitsgemeinde, die wollten wir doch eigentlich auch behalten.
Ja, mir wurde gerade bedeutet, ich sollte hier darauf antworten. Also Sie haben schon gemerkt, ich bin liberale Rabbinerin, gehöre der Allgemeinen Rabbinerkonferenz an unter Rabbiner Henry Brandt. Das ist der Chef dieser Allgemeinen Rabbinerkonferenz. Und ich bin aber ein Kind der Einheitsgemeinde und habe immer darauf Wert gelegt, dass wir diese Struktur wahren, dass wir im Rahmen der Einheitsgemeinde, wir sind eine Schicksalsgemeinde, nach 1945 gewesen, es gab kein deutsches Judentum mehr, auch die anderen Judentümer sind leider in der Nazizeit vernichtet worden. Und wir sind eine Schicksalsgemeinde gewesen und wir gehen diesen Weg der Erneuerung oder der Modernisierung, wie immer man das nennen möchte, alle zusammen. Das ist mir sehr wichtig. Und deswegen, ich habe das Prinzip der Einheitsgemeinde zu schätzen gelernt. In Berlin wird es gewahrt, in Frankfurt, wo ich Rabbinerin bin, auch unter einem Dach, liberal, orthodox, alles schön zusammen. Und ich habe überhaupt keine Probleme mit meinen orthodoxen Kollegen, da herrscht viel Respekt gegeneinander. Leider muss man sagen, dass die Einheitsgemeinde nicht aus sich selbst heraus zum Beispiel Rabbinerseminare hervorgebracht hat für die Einheitsgemeinde. Nicht ein Denken, dass wir also moderne Rabbiner für das Gesamte ausbilden. Und so war es in den 90er Jahren, dass von außen in das Vakuum hinein verschiedenste Organisationen kamen, Lauda Foundation, Chabad, das progressive Judentum, Masorti. Und jetzt haben wir, die haben sozusagen von außen geholfen und weil eben von innen heraus nicht die Entwicklung, also im richtigen Tempo passiert ist, haben wir jetzt die Situation, dass wir Tatsache ein bisschen in den Denominationen gelandet sind und mal sehen, nicht wie das weitergeht, ob die Einheitsgemeinde trägt. über die Jahrzehnte. Ich bin sehr dafür, bin sehr stark bereit, mich dafür zu engagieren. Aber wollen wir mal sehen. Also meine Rabbinerkollegen allein hier in dem Raum sind alle in bestimmten Denominationen und sind denen auch natürlich zu Dank verpflichtet, weil die das ermöglicht haben von außen her, so dass es heute Rabbinerseminare in Deutschland gibt, aber sie sind eigentlich alles Gründungen mit Unterstützung von außen, aus Israel, aus den USA und eben aber nicht aus Deutschland selbst entstanden.
Ich möchte mal auf die ursprüngliche Fragestellung dieses Diskussionsthema kommen und komme auch ein klein bisschen auf das, was Sie, Herr Rabbiner Feuer, gesagt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob die Diskussion im Augenblick in der richtigen Richtung läuft, denn die wir hier alle sind. Wir haben alle zu einem bestimmten Zeitpunkt entschlossen, Juden zu sein. Wir leben das mehr oder weniger. Ich denke, wenn wir über das Thema sprechen, Judentum zwischen Tradition und Moderne und wo geht's hin, dann sollten wir über die sprechen, die hier nicht sind. Und in dem Zusammenhang ebenfalls also das auf die Frage, an wer auch immer Sie beantworten möge, wenn Sie, Herr Feuer, darüber sprechen, dass die Statistik, ich benutze jetzt auch dieses hässliche Wort, gegen die interreligiösen Ehen spricht, dann ist immer die Frage, worüber reden wir? Wir reden über ein gewisses Maß an Orthopraxie. Das macht aber in meinem Augenblick nicht das Judentum aus. Und insofern mögen diese Kinder aus interreligiösen Ehen möglicherweise im Sinne von Ethik, im Sinne von Moral, ein wesentlich jüdisches Leben führen, als die sich an mehr oder weniger orthopraxen Dingen festlegen. Und insofern habe ich den Eindruck, läuft unsere Diskussion im Augenblick ein bisschen in die schiefe Richtung.
Es ist sehr wichtig, wie Ari schon betont hat, zu unterscheiden zwischen Public Policy, zwischen großen Fragen, Statistik und Menschen und so weiter. Aber wenn man kommt zur Frage Statistik, ja, diese Pew Center Study, die in Amerika gemacht war, die Pew Center ist eine nicht-jüdische Organisation, sie haben keine orthodoxe Prinzipien genutzt, Orthopraxie, wer gehört zur Orthopraxie, das war von den Federations, das ist eine multidenominationelle oder non-denominationelle Organisation, die Dachorganisation, wenn man das so nennen darf, in Amerika, und es gibt, und man muss, wenn man ernst ist, man muss versuchen, recht zu kommen mit den Resultaten. Man macht diese Statistik, man nimmt diese Frage, man stellt diese Fragen, weil sie wichtig sind. Das ist keine Spielerei. Es ist Fakt, dass heutzutage mehr als 70%, erst ein Fakt, Statistik, mehr als 70% die Ehen in Amerika sind interreligiöse oder interkonfessionelle. Fakt. Punkt 1. Punkt 2. Und das waren keine Neuigkeiten. Was interessant war in dieser Study war, und das hat nichts mit Orthopraxie zu tun, ja, von den Kindern von dieser Ehe, ja, wie viele sind starke Unterstützer von Israel? Wie viele haben etwas mit Jüdischkeit zu tun? Überhaupt. Die waren Fragen. Ich spreche nicht als Orthodoxer, ich spreche nur als jemand, der jüdisch ist. Man kann das nicht einfach sagen, ja, Statistik ist mir nicht wichtig, weil ich sehe jemand vor mir und der will jüdisch sein. Aber sicher, es ist klar, wenn jemand ein Teil des jüdischen Volkes sein wird, dann wir alle sind einstimmig, dass man soll das dürfen. Die Frage, der Unterschied ist, inwiefern, was muss man machen, wie macht man die Uhr, welche Rahmen kommt diese Frage? Aber dass man das mit Menschen zu tun. Aber die ganze Frage von Public Policy und Statistik einfach wegzuschmeißen und zu sagen, dass diese Realität existiert nicht. Und Sie haben voll recht, dass diese große Frage gehört nicht zu denen, die hier sind, sondern die, die nicht hier sind. Und die Frage ist, wie können wir diese Menschen zu uns binden, weil wir ihn verlieren. Und das ist eine große. Aber Und jetzt, es gibt eine große Frage zwischen den verschiedenen Denominationen auch, weil diese Frage gehört nicht nur die draußen sind überhaupt, es gibt auch Fragen, die gehören im Haus, bei verschiedenen Bewegungen. Und wenn man ernst ist, muss man diese Fragen stellen. Und viele in die die Strukturen, zum Beispiel Federations in Amerika oder die verschiedenen Bewegungen. Sie stellen diese Fragen, weil sie müssen das ernst nehmen und nicht einfach sagen, das hat mit Autopraxie zu tun, das hat nichts zu tun mit wer ist jüdisch als, wer ist self-identified, selbst identifiziert in verschiedene Dinge. Wer unterstützt Israel? Wer glaubt in Gott? Wer hat mit und es ist sehr komplex, es ist nicht schwarz und weiß, überhaupt nicht, aber die Tendenzen sind sehr, sehr, sehr problematisch. Sehr problematisch und alle Programme, die schon existieren, weil das ist ein Blick von heutzutage. Das ist nicht, dass das Feld in Amerika irgendwo schwierig und super, ich weiß nicht, was traditionell war, und dann kam das raus. Mit den verschiedenen Bewegungen, mit aller Öffnungstüren, wir haben ein Problem dort. Und wir haben so ein Problem auch hier. Und man muss sich dafür kümmern, aber einfach zu sagen, dass das Statistik muss nicht ernst oder wahrgenommen.
Ich will das mit einem kurzen Zitat haben.
Ganz okay. Kurz und nachher.
Ich darf jetzt auch die Frage zulassen. Sonst kommt das Publikum nicht so.
Ja, mein Name ist Ingrid Wettberg. Ich bin die Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover. Und ich habe so das Gefühl, dass hier das liberale Judentum so wie als Schmuddelkind bezeichnet wird. Die nehmen es ja nicht so genau und die nehmen ja jeden und die machen alles nicht so ganz richtig. Dem möchte ich doch ganz, ganz vehement widersprechen.
Frage.
Wo?
Es ist interessant, lassen Sie reden.
Ja, ich möchte erstmal einen Grundsatz. Es ist so viel gesprochen worden, so viel Kleinkram. Da muss ich beantworten, ob einer freitagsabends nass wird oder ob er nicht nass wird. Ehrlich gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Wir leben heute in einer Zeit, wir haben eine schwierige Zeit hier in Deutschland, wir Juden hier heute in Deutschland, das hat Frau Abinere Klapik ja vorhin genau erklärt. Und ich gebe zu, ich fahre am Freitag Auto und am Samstag fahre ich Auto. Warum? Ohne Auto könnte ich da nicht in die Gemeinde kommen. Also, ich bekenne mich, was macht denn jemand, der auf dem Land wohnt? Was macht der denn am Schabbat? Er kann überhaupt nicht in die Gemeinde kommen. So, und ich empfinde mich als eine moderne, berufstätige Frau und bei uns gibt es keine Empore. Und ich glaube, diese ganzen Gesetze, alles was gemacht worden ist, was heißt das überhaupt, ich darf kein Feuer machen? Ja, das war vor 2000 Jahren eine Katastrophe. Ich musste erstmal Holz sammeln, ich musste einen Funken.
Das hatten wir schon. Darf ich Sie bitten, sich kurz zu fassen, weil es gibt noch
einfach, ich bin wütend darüber, dass so viel Kleinkram hier gesprochen wird. Und im Grunde es wichtige Probleme gibt hier, die wir zu besprechen hätten. Und ich bin eigentlich enttäuscht davon.
Nein. Also gut, das ist natürlich Ihr gutes Recht, das als Kleinkram abzutun. Ich denke, das kann man unterschiedlich verstehen. Ich war dankbar eigentlich für diese Beispiele. Aber jetzt wollen wir, Sie haben ja eine Frage.
Ich habe jetzt keine Frage, aber ich wollte eben auch zu dieser Statistik sagen, ja, ich finde es auch sehr traurig, dass 70% der amerikanischen Juden in interreligiösen Ehen leben. Dazu muss man aber leider auch sagen, dass es hauptsächlich die jüdischen Männer sind, die nicht jüdische Frauen heiraten in Amerika. Und ich finde, das ist ein Thema, das wir eher ansprechen. Ich finde, dass hier ganz viele Sachen in einen Topf geworfen werden, viele wichtige Sachen. Und da ist zum Beispiel einmal die interreligiöse Ehe, ja, aber auch wird hier kein Unterschied gemacht oder wurde vielleicht auch in einen Topf geworfen, die Ehen, wo die Partner übertreten. Und das ist für mich keine interreligiöse Ehe mehr. Und das darf also laut Judentum, wenn jemand übergetreten ist, muss ich jetzt nicht laut erklären. Jedenfalls, was ich wichtig finde, ist ja, wenn wir über die Halacha sprechen, ja, was viele Leute umtreibt, und ich glaube, dass es auch mit diesen 70% in Amerika verbunden ist, ja, Wir müssen uns strukturell Gedanken machen, was passiert da? Die Männer wollen die jüdischen Frauen nicht. Da kann man ganz viele gemeine Witze machen. Ja, kann man, ja. Es gibt die Jab, dies und das. Aber was bedeutet das strukturell fürs Judentum, wenn die Männer die Frauen, die jüdisch sind, eigentlich nicht wollen? Gut, das ist eben auch bei den Orthodoxen so.
Und ich finde, Entschuldigung, auch zu wir müssen auf dem Podium die Möglichkeit geben, Elisha Blachmann und nachher Herr Rabbiner Brandt. Bitte kurz.
Also weil das Wort, ich sage jetzt mal mit den gemischten Ehen, ich sage nicht interreligiöse Ehen, weil es eben in der Tat häufig keine interreligiösen Ehen sind. Der nicht-jüdische Partner ist häufig gar nicht religiös, der ist pro-jüdisch, aber vielleicht nicht religiös genug, um überzutreten. Das ist ein wichtiger Punkt, aber das, der Punkt dahinter ist, dass häufig sich für die jüdische Religion gar nicht interessiert wird, die Gleichgültigkeit dahinter. Und da würde die Statistik auch dieselbe sein, wenn man jetzt rein auf das Jüdische abhebt. Es ist einfach ein Problem heutzutage, dass Religion schwierig ist und dass die Art, wie Judentum präsentiert wird, was verlangt wird, dass das nicht ansprechend ist. Da sind wir dann vielleicht doch in der Firma von Nachfrage und Angebot. Das Angebot, was von Rabbinern gemacht wird, spricht zu wenig Leute an. Und ich will es nicht nur auf die Männer beziehen, es ist wirklich furchtbar, ich spreche hier auch als Frau, es gibt eine ganze Literatur von Hendrik Broder und ich weiß nicht, Philip Roth und anderen darüber, dass es also zum guten Ton gehört, eben ein Schicksal zu heiraten, dass das Tolle sei. Aber nimmt man es runter, ist eben auch, es gibt ein säkulares Judentum, was immer gleichgültiger wird der jüdischen Religion gegenüber. Wenn man in Israel ist und mit säkularen Juden redet, die zum Beispiel gar nicht mehr religiös heiraten wollen, sondern direkt einen Ehevertrag nur machen oder nach Zypern gehen oder woanders, muss man das also in einem größeren Rahmen sehen. Und in der Tat, da müssen wir Rabbiner uns fragen, ist Judentum heute anders in der Konstellation? Ist man vielleicht Jude, Jew by choice, ist ein Wort, also freiwillig Jude, wir haben uns entschieden, alle jüdisch zu sein. Sollte es vielleicht einen kulturellen Gior geben, statt einen religiösen nur, sollten wir das weiterfassen. Das sind in der Tat Themen, wo ich denke, dass das Angebot, was gemacht wird, eben auch viele nicht raustreibt, rausdrängt, aber eben nicht anspricht. Wir werden weniger. Auf der anderen Seite kann man sich auch fragen, vielleicht ist es richtig, dass die Richtigen bleiben, damit wir dazu, also dass wir der She'erit HaPleitah sind, der Rest, der also nicht aus Kompromissen mit allen möglichen anderen Kompromisse machen, sondern dass diejenigen, die das auch wirklich wollen, etwas daraus weiterentwickeln.
Habt ihr gemerkt? Wir haben ein Problem. Aber es ist interessant zu wissen, dass die Amerikaner Probleme haben. Wir haben auch ein Problem. Und ich glaube, darüber sollten wir reden. Unsere Statistik sieht nicht viel besser aus. Ich möchte das Problem jetzt nicht beschreiben, weil hier kommt alles jüdische Gemeinden in Deutschland und ihr wisst, wo die Probleme sind. Einheitsgemeinde, Schweinheitsgemeinde, kommt immer darauf an, was sie ist. Das Rezept ist es nicht. Vielleicht wie vor dem Krieg war das Rezept, was nicht ist. Die Frage ist einfach, wir müssen die gesamte gesellschaftliche Situation sehen. Wir sind doch nicht allein. Säkularismus ist heute die Hauptreligion dieser Gesellschaft. Alle Religionen zusammengezählt sind eine Minorität. Wir leben nicht in einem Vakuum und wir müssen einfach mal die Probleme definieren. Wir sind Traumtänzer, wir glauben, dass wir ein bisschen retuschieren, hier und dort können wir die Probleme lösen. Ein Dayan aus Israel, nicht aus Israel. Das löst das Problem gar nicht, denn es ist sehr grundsätzlich. Wer sind die Menschen? Was sind ihre Bedürfnisse? Wo kommen sie her? Wie wurden sie sozialisiert? Was müssen wir tun, um das Judentum ihnen so präsentieren, dass es beginnt, sie zurückzuziehen, welche Methodik auch immer, durch die Kultur, durch die Religion, aber auch durch eine sympathische Anpassung an ihre Nöte. Sie müssen sich nicht, Sie wollen sich nicht anpassen, aber wir wissen, wer die Leute sind, wie man mit der Jugend umgehen kann und muss. Ja? Die Leute, das ist die Zukunft, das sind sehr wenige. Wie kommen wir hier ran? Ich kann gar nicht anfangen, nur den Inhaltsverzeichnis zu geben. Ja? Aber wir müssen wirklich ganz grundsätzlich in unsere Strukturen gehen, die pädagogischen Antworten. Aber ich glaube, der Anfang der Antwort ist, nicht mit Vorurteilen die Leute rangehen, gute Jugend, schlechte Jugend, keine Jugend, patrilineare, matrilineare, sondern erstmal die Menschen sehen. Und zu retten, was zu retten ist. Auch wenn die Antwort eine liberale sein.
Mit Ausnahme des letzten Satzes möchte ich mit einigermaßen, was er wieder vorhin gesagt hat, anschließen mit mittels des folgenden Zitates.
Aber ich bitte ich akzeptiere es auch, wenn er Orthodox ist.
Aber hören Sie mal, das ist eine Zusammenarbeit, ich zitiere. Das stammt von einem Reformrabbiner namens Mark Miller und einem ehemaligen in einem interreligiösen Ehe lebenden Mann namens Harold Berman, der mittlerweile, also ist Reformer aufgewachsen, ist mittlerweile orthodox. Die haben zusammen einen Artikel geschrieben zu diesem Thema. Und nur ein kleines Zitat hier. Much of the liberal Jewish world continues to insist that it's all about individual choice. It's not. Because we aren't giving Jews a choice, es geht über Erziehung übrigens, we aren't giving Jews a choice at all. When a child emerges from years of Hebrew school and can barely read Hebrew, have we given him the ability to choose whether or not to plumb the depths of our Jewish texts? When a Jew intermarries and does not know even the basics of keeping a Jewish home, have we given him the ability to choose what kind of Jewish home he will have? Punkt des Artikels ist, manchmal kann man zu offen sein in der Erziehung, bis wir den Schülern eigentlich keinen Gefallen tun. Wir sind so offen, dass wir ihnen keine Inhalte vermitteln. Sie können nicht wählen, weil sie nichts wissen. Es wurde gesagt von Levinas, das Judentum ist eine Religion für Erwachsene. Wir müssen sorgen, dass die Kinder das mitbekommen, dass sie nicht denken, dass das die Religion nur etwas ist, um für Bar und Bat Mitzwa Feier vorzubereiten und eigentlich nur etwas für die Kinder ist. Es gibt hervorragende Inhalte und viele von uns hier haben eine gute Ahnung von vielen von diesen Inhalten und wir wissen auch, dass es viel mehr zu lernen gibt. Es ist unsere Aufgabe zu sorgen, dass die Kinder diese Reichtum mitbekommen. Und wenn das heißt, dass man ihnen mehr als 2 Stunden in der Woche Religionsunterricht geben muss, dann sollen wir doch bitte daran arbeiten. Damit bauen wir unsere Zukunft.
Alexander Tarnowski, Fragenkrieg. Es war vor 100 Jahren eine bekannte Satze und war: sei Juli zu Hause und Deutsche draußen.
Ich sammle jetzt mal die letzten Fragen, weil wir leider zum Abschluss kommen müssen. Sie warten schon lange.
Bitte. Also ich bin ein großer Verfechter der Einheitsgemeinde und ich finde es sehr traurig, dass es ein orthodoxes Rabbinerseminar gibt und 2 liberal-konservative Rabbinerseminare und vielleicht eine abschließende Frage, weil das ist immer eine Abschlussfrage. Mit wem aus der Fragerunde könnten Sie sich vorstellen, eine gemeinsame Rabbinerkonferenz zu haben? Oder zu leiten oder was auch immer, weil ich es auch sehr traurig finde, dass es eine ORD und eine allgemeine ARD gibt. Ich denke, politisch kann es nur einen einzigen Sprecher für die Rabbiner in Deutschland geben und man muss nicht in allen Punkten immer einig sein, auch im Zentralrat sind wir uns nicht immer einig.
Erstmal kurz dazu und nachher war noch eine Dame hier und jemand da hinten, der sich schon lange gehalten hat. Die Meier, okay. Nein, Moment, wir antworten darauf, nachher Sie nachher noch die Frage hinten und das ist die letzte.
Ich mache ganz kurz. Das ist nicht unbedingt die jüdische Antwort, dass wir nur einen Sprecher haben. Denn wir haben immer durch Dialog, das schön schon meinen, sind wir weitergekommen. Wir hatten eine Rabbinerkonferenz in Deutschland, früher, nur eine. Und man sprach über alle möglichen Dinge, die aber nicht bedeutend waren, weil man sich von der weltanschaulichen Seite nicht einig werden konnte. Also kam am Ende gar nicht traurig. Es gibt unterschiedliche Voraussetzungen, zum Beispiel vielleicht eine, dass unter den nicht-orthodoxen Rabbinern, auch konservativ, wir Frauen als Rabbiner akzeptieren. Die orthodoxen Rabbiner tun das nicht. Also müssen wir welche ausschließen. Es wurde dann gefunden hier in Deutschland, dass wir besser bedient sind, dass wir eben zwei Konferenzen haben. In gewissen Dingen, glaube ich, gibt es korrekte Beziehungen. Ich hoffe mal, respektiert sie gegenseitig. Aber man diskutiert innerhalb der Weltanschauung. Wir bringen jüdische Antworten beiderseits, die Gemeinden und die Menschen müssen wählen. Ich glaube, es ist keine Merite, nicht besonders wünschenswert, jüdisch gesehen, dass wir nur einen Papst haben. Wir haben gut gefahren ohne diese eine Stimme, über Tausende von Jahren, unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Rabbiner, unterschiedliche Meinungen, Rabbi A sagt das, Rabbi B sagt so, das hat unser Überleben garantiert. In Deutschland ist das genauso.
Ich wollte nur hinzufügen, dass das mit aller Ehre der Ehrenmeinung, ich glaube, war die erste antimoderne Sache, die heute gesagt war. Weil wir zelebrieren Vielfalt und wir zelebrieren die Möglichkeit zu wählen. Und was der Rabbiner Brandt gesagt hat und der Rabbiner Folger hat das erwähnt, auch mit seiner Antwort über Erziehung, ist, dass wenn man versucht, wenn man forciert, verschiedene Ideen oder Menschen zusammenzukommen auf die Punkte, wo es gibt keine Einstimmung, dann bringt man die ganze Diskussion auf eine ganz niedere Ebene. Das ist unsustainable. Dieses Jüdischkeit ist nicht vermittelbar. Man muss Werte und Werte sind streitbar und das ist in Ordnung. Und ein Versuch, alles politisch richtig, aber die politische Wichtigkeit ist weniger heute und demografische Wichtigkeit ist weniger heute als vorher. Und wenn man guckt auf den jüdischen Wert, und ich weiß nicht, ob andere Länder sind für uns Beispiele, aber man muss immer auch verschiedene Modelle suchen, dann sie reden über eine Utopia, der existiert nicht, der existierte so für eine kurze, wichtige Zeit in Deutschland. Heutzutage, nach meiner Meinung, hat das Zentralrat eine gute Entwicklung in Richtung politische Dachorganisation mit Möglichkeiten drinnen geschafft und einen Versuch, etwas, der auf einem sehr niedrigen Niveau bleibt, wird nur etwas, der keine Zukunft hat, der unvermittelbar ist für Kinder. Weil die Punkte, die Wertpunkte, wo wir können einstimmig sein, und die Content-Punkte, die Inhaltspunkte, wo wir einstimmig sein können, sind nicht genug, ein Wertsystem zu überliefern. Und es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht.
Vielleicht, wenn ich zu meiner Metapher zurückkommen darf, von Firma Judentum. Ich weiß, meine Podiumsnachbarin hat es nicht so gern gemacht, aber ich glaube, ein Maß an freier Marktwirtschaft hier, ein bisschen Konkurrenz, belebt die Sache.
Ich vertrete die andere Seite von der Judentum, also der Firma Judentum, die traditionelle Seite. Und ich habe mal irgendwo gelesen und ist mir auch sehr wichtig, dass die Erziehung, so wie der Herr Vogel das sagt, wo gesagt wird, nur ein einziger Satz. Du hast deine Kinder dann gut erzogen, wenn deine Enkelkinder sind Juden gewesen.
Das war vielen Dank. Die letzte Frage, die Dame, genau, noch Ihre Frage wird die letzte sein und nachher das Podium noch Gelegenheit.
Ich wollte nur einen kleinen Augenmerk darauf werfen, dass unsere Einheitsgemeinde keine religiöse Einrichtung ist und auch von den Werten her als Einheit, als das, was die Gemeinde leitet, nicht unbedingt als jüdisch identifiziert ist, immer. Wir haben hier eine Entwicklung in Berlin zum Beispiel bei der Gemeindeführung, wo ich eigentlich keine jüdischen Werte in der Art der Führung mehr erkennen kann. Das heißt, es ist völlig unabhängig davon, ob innerhalb der Einheitsgemeinde die religiösen Gruppen sich irgendwie sortieren. Aber wenn wir sagen Gemeinde, dann kann ich ehrlich sagen, fehlen mir
dazu die Werte. Lisa Nicolo, über 40 Jahre Gemeinde Karlsruhe. und ich schließe mich der Vorrednerin an. Dass die gemeinsamen Werte sind dadurch nicht da, weil viele Leute von heute auf morgen plötzlich in die Gemeinde Mannheim auswandern oder in die Gemeinde Baden-Baden. Also irgendwelche Gründe muss es auch haben. Und ich schließe mich auch der Dame, der liberalen Dame aus Hannover an. In den 40 Jahren hat man plötzlich von heute auf morgen die Gemeinde nicht gut genug und man musste das höher machen, damit die Männer die Dame nicht sehen. Und neuerdings ist es immer noch nicht gut genug. Und man will unten was bauen, damit sie bloß unsere Beine nicht sehen. Und es gab dieses Jahr eine neue Torarolle und da wurden irgendwelche Leute geehrt, auch Leute unter den neuen Einwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion. Keine einzige Dame wurde geehrt und es sind viele, die 50 oder 60 Jahre dabei sind, aber die Damen sind ja nicht gut genug.
Also wenn ich hier auf das Schmiederfest noch, ich wollte noch kurz dazu etwas sagen. Ich wollte eigentlich, ich glaube, ich kann das ohne Mikrofon. Ich komme aus Münster, die klassische Einheitsgemeinde. Was mir auffällt, nicht nur in Münster, auch in vielen anderen Einheitsgemeinden, ich habe so ein bisschen Synagogentourismus betrieben in den letzten Jahren durch meine zweite Ausbildung, wir sind frauenfeindlich. Unternehmer zahlen Scheißgeld an Kultusgeld. Aber ich darf überhaupt nichts. Ich darf vielleicht die Küche machen, das will ich aber am Schabbat. Ansonsten darf ich gar nicht. Und da ist das für frauenfeindlich.
Da sind Sie aber sehr eng gespult. Was ist denn
Toratreues Judentum, weil ich das für besser finde, weil orthodox eigentlich gut, einfach nur rechtgläubig heißt und liberal auch missbraucht wird. Die Denomination, die nämlich bunt durcheinander dort die Definition bei der Diskussion heute ständig ging, sind natürlich zufriedener, wo einer der Herren auf dem Podium sagte, dass orthodoxes, ich sage wie gesagt, toratreues Judentum antiquiert sei, mittelalterlich, fest sei, nicht durch was alles dazu durch Bakterien. Findet, wenn jemand sagen darf, er sei als liberaler Jude oder Jüdin beleidigt, fühle ich mich als toratreuer Jude beleidigt, wenn ich sowas höre. Und ich frage Sie nochmal, sind Sie zufrieden, wenn einer auf dem Podium sagen darf, nachdem wir am anderen gehört haben, es gibt das Wort zwischen als Widerspruch, es ist eine keine lineare Linie, sondern da muss ich das Spinner auch nochmal fragen, ich stimme ihm nicht zu. Toratreues Judentum ist modern. Ich muss mir nicht sagen lassen dürfen als Frage, dass ich das nicht bin. Bin ich unmodern, nur weil ich die Tora für wichtig erachte?
Ich habe das nicht so verstanden, dass ich das nicht vielleicht verbessert habe. Ich glaube nicht, dass es darum geht, eine Wertung und ein Urteil hier zu fällen.
Ich finde, muss ich ehrlich sagen, dass ich finde es sehr schade, die Richtung, die diese Diskussion genommen hat. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich hoffe, meine Hoffnung für so ein Podiumgespräch ist immer, dass die Gespräche sind weniger interessant, als was die Leute erwarten. Und ich muss nur sagen, ich weiß nicht, ob das ist, was sie gemeint hat, aber die Illiberalismus von einigen Meinungen, die heute gehört waren, die Respektlosigkeit und die Wut gegen mich oder gegen andere Menschen. Ich habe versucht, auf eine einfache Art und Weise zu erklären, wie ich baue ein Wertsystem für mich. und ich habe nicht bei anderen gesprochen. Aber ich glaube, dass wir sollen uns genug respektieren und genug liberal zu sein, einem dem anderen zu erlauben, sogar um sein eigenes Wertsystem, wie er will. Und wenn nachher, nach einer Diskussion, und wir werden nur uns einigen, wenn wir Respekt gegen den anderen zeigen, wenn nach diesem Versuch es weggeschmissen ist als kleine, ich weiß nicht, das Wort auf Deutsch genutzt war, die kleinen Dinge, nicht die wichtigen Dinge, wenn, nochmal, vielleicht habe ich nicht richtig, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, vielleicht war das nicht richtig betont, aber ich habe versucht zu erklären, wie man kann ein Wertsystem bauen auf die Teile, was ich habe nie gesagt, dass andere Wertsysteme sind nicht in Ordnung, so, ich habe nur versucht zu erklären, ich glaube, dass ich, und ich kenne meine Kollegin hier, einen Versuch, diese Diskussion auf so einer Ebene zu halten, mit Respekt und ohne Wut, wäre wichtiger für uns in so einem Gemeindetag, als direkt in Gemeindepolitik und ich weiß nicht was, verschiedene persönliche Wutsituationen oder was zu gehen. Und ich möchte nur sagen, dass ich finde das schade.
Ich sage das, was ich am Judentum schätze, das antwortet vielleicht Ihre Frage, ist, ich glaube, dass wir sehr gut darin sind, Spannungen auszuhalten, auch miteinander zu streiten, aber weiter miteinander zu reden. Mein Vater fasste das Judentum so zusammen: Gott und Gesetz, Wort und Buch und die Lust am Widerspruch. Ich glaube, diese Lust am Widerspruch als jüdische Tradition ist uns geblieben. Solange wir miteinander streiten, möglichst respektvoll, denke ich, werden wir auch eine Form des Zusammenhalts bewahren. Es gibt noch andere Formen, wir können natürlich auch einander zustimmen. Erstmal wünsche ich Ihnen einen weiteren interessanten, lebhaften Verlauf des Gemeindetages. Danke für Ihre Beteiligung. Danke an das Podium, dass Sie gekommen sind.